Guten Morgen. Alle fit und munter? Alle fit und munter?
Ja.
Ah, gut. Schon gedacht, ist ein schlechtes Vorzeichen, wenn alle schon eingeschlafen sind, bevor ich anfange. So nach einer Stunde wäre es ja noch vertretbar irgendwo, oder dann zu sagen, nee, ich habe es übertrieben von der Länge her, zu viel Text und so weiter. Genau, aber dann bin ich froh, dass ihr noch wach seid. Genau, schön, dass ihr da seid heute Morgen. Ich darf heute predigen und zwar befinden wir uns aktuell in einer Predigtserie über das Buch Josua, ein Buch im Alten Testament der Bibel. Und es ist ein bisschen, glaube ich, schwierig am Ball zu bleiben, weil wir hatten wir haben zwei Teile. Jetzt geht was nicht da. Ich habe da gerade weitergeklickt. Ja, genau. Ich schaue mal nochmal, ob es geht. Ja, das geht perfekt. Genau. Und zwar, letzte Woche war Via-Gottesdienst, oder? Und davor hat der Eugen mit dem zweiten Teil der Serie über das Buch Josua angefangen. Und zwar haben wir mehr Anfang ja noch über die Kapitel 1 bis 12, die haben wir uns angeschaut. Und da war das Thema, ein Versprechen wird wahr. Und jetzt sind wir eben in den Kapiteln 13 bis 24, wobei der Eugen vor zwei Wochen bis Kapitel 19 das angeschaut hat mit uns zusammen. Und ich bin heute im 20 und 21, glaube ich. Ich habe jetzt da unten 21 und 22 geschrieben, aber es ist 20 und 21 wäre korrekt. Genau, also wir sind im Buch Josua und sind jetzt im zweiten Teil des Buches, wo die Überschrift heißt, ein Versprechen wird ausgelebt. Müsst euch das nicht merken, ihr seht das unten in der Folie, ein Versprechen wird ausgelebt. Und mein Thema heute ist geistliche Versorgung und Schutz. Zum Inhalt noch kurz. Ich werde noch mal so ein bisschen den Blick aufmachen, dass wir alle wissen, worum geht es überhaupt, weil ich finde es immer so ein bisschen schwierig, am Ball zu bleiben, gerade wenn man da noch verschiedene andere Gottesdienste hat. Man ist mal nicht da oder man verliert den roten Faden, so geht es mir auf jeden Fall ab und zu. Deswegen will ich noch mal so ein bisschen das Bild aufmachen, wo befinden wir uns, was geht da genau ab. Dann gehe ich auf die Bibelstellen an sich ein, also auf die zwei Kapitel 20, 21. Und dann am Schluss geht es noch so drum, was hat das eigentlich mit uns zu tun, oder? Dass es nicht irgendwie so ganz theoretisch bleibt, sondern dass wir auch wissen, ja, was wir damit anfangen können. Genau. Jetzt muss ich mich da noch ein bisschen zurechtfinden. Genau, das habe ich gesagt. So. Genau. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Es geht nur grob darum, dass wir mal sehen, wo befinden wir uns. Und das ist ein Zeitstrahl des Alten Testamentes oder von einem Teil des Alten Testamentes, von 1. Mose bis zu Nehemia. Also hier beim 1. Mose sind wir so 2000 oder noch früher natürlich vor Christus und da sind wir bei 450 vor Christus. Und wir befinden uns jetzt eben hier im Buch Josua. Das kommt genau nach den fünf Büchern Mose, kommt das Buch Josua, circa vor 3.500 Jahren. Und ich habe jetzt, den Pfeil sieht man nicht so gut, aber ich habe gedacht, ich gehe mal noch mal schnell einen Schritt zurück zu Noah und zu Abraham und über Mose zu Josua. Warum habe ich das gemacht? Weil ich habe das Problem, ich vergesse relativ viel. Und ich habe mir dann so bei der Vorbereitung die Frage gestellt, hey, wie kam das zu dem Ganzen, oder? Und hatte dann immer so Bruchstücke in meinem Kopf, aber nicht ganz alles, oder? Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch dienlich, der sich nicht täglich mit dem Alten Testament beschäftigt. Genau, ich springe jetzt nochmal ein bisschen von Josua zurück, und zwar ins erste Buch Mose, Kapitel 9, Vers 1. Und zwar will ich so ein bisschen eingehen, dass wir über einen Gott des Bundes und der Versprechen eigentlich hier reden. Also unser Gott, der Gott der Bibel, ist ein Gott des Bundes und der Versprechen. Ihr könnt euch alle an die Sintflut erinnern, wo Noah mit der großen Arche durch die Fluten gefahren ist. Und danach, hat so viel Zerstörung stattgefunden. Und danach sagt dann oder steht dann geschrieben: Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Und ich finde das so cool, weil die Sintflut war ja so schrecklich, ja, da sind viele Leute gestorben und so weiter. Aber direkt danach gibt Gott eigentlich wieder Segen rein und sagt: Hey, ich hab einen Weg, ich mache wieder einen Weg frei für die Menschen. Dann nach Noah denken die Menschen wieder: Hey, wir können es alleine, oder? Und dann bauen sie ja den Turmbau zu Babel, einen Riesenturm. Und dann bringt Gott keine Flut mehr, aber er sagt: Hey, ich verwirre die Leute jetzt mal, ich gebe denen ganz viele verschiedene Sprachen, dass sie einander nicht mehr verstehen. Und nach dem Turmbau zu Babel kommt ja ein Mann in Erscheinung, ein Mann und eine Frau, Abraham und Sarah, wobei Abraham zu Anfang ja Abraham hieß. Und da lesen wir im ersten Buch Mose 12, Vers 1, da sagte Jahwe zu Abraham: Zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch deine Familie, auch die Familie deines Vaters, und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Wir sehen jetzt hier bei Noah und bei Abraham, jetzt noch Abraham, später Abraham, dass Gott das Segen reingibt und dass er Verheißungen reingibt, dass er sagt: Hey, ich will dich segnen, ich werde dich segnen. Ich denke, wir sehen hier ganz klar, unser Gott liebt es zu segnen. Und auch in schwierigen Momenten, nach der Sintflut, hatte er Hoffnung für Noah und segnete ihn. Nach dem Turmbau zu Babel, wo es eigentlich auch wieder so schwierig und schlecht alles erschien, hatte er wieder Hoffnung und hatte er wieder Segen parat. Genau, gehen wir mal weiter noch. Und zwar immer noch im 1. Mose 13, Vers 14. Und jetzt geht es weiter mit Abraham. Nachdem Lot weggezogen war, sagte Jahwe zu Abraham: Blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, würde auch dein Nachkommen gezählt werden können. Mach dich auf und durchzieh das Land nach allen Richtungen, denn ich will es dir geben. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz unter den Terebinden von Mamre bei Hebron. Dort baute er Jahwe einen Altar. Die Stelle ist jetzt für uns ganz wichtig und ganz kritisch, denn die Predigtserie heißt ja: Ein Versprechen wird ausgelebt. Um welches Versprechen geht es in Josua? Es geht genau um das Versprechen hier, was Gott Abraham damals gegeben hatte: Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Also er hat ihm quasi gesagt: Hey, das Land, das du jetzt siehst, das gebe ich dir und ich werde deine Nachkommen ganz, ganz reich machen oder deine Nachkommenschaft. Warum gibt Gott Abraham hier wieder ein, oder warum gibt Gott hier Abraham so ein Versprechen und so eine Verheißung? Ich habe mir das überlegt, er müsste das ja gar nicht machen, oder? Was hat er davon? Ich hatte den Eindruck, oder ich glaube, es ist klar, wenn man die Bibel kennt, Gott liebt es, uns Dinge zu geben, zu versprechen, zu verheißen, die Versprechen natürlich auch einzulösen. Er liebt es, Beziehungen zu bauen mit uns, mit den Menschen, und er liebt es, den Menschen Gutes zu tun. Und nach dem Ganzen, ja, wenn wir noch weiter zurückgehen, Adam und Eva, die Sintflut, der Turmbau zu Babel, in der ganzen Zeit hatte Gott seine Liebe zu den Menschen nicht verloren und nicht den Willen und die Kraft verloren, die Menschen zu segnen und ihnen gute Versprechen zu geben. In Genesis 15, 13 lesen wir dann weiter. Da sagte Jahwe zu ihm: Du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Ich finde das mega krass, oder? Ich habe jetzt gesagt, hey, Gott gibt da Versprechen und so weiter. Aber bei Abraham war es ziemlich tricky und auch ziemlich gemein irgendwie, weil er hat das Versprechen bekommen, hey, das ganze Land, das du siehst, das bekommen deine Nachfahren. Aber erst in 400 Jahren wird das eintreten. Oder in über 400 Jahren. Die werden 400 Jahre lang Sklaven sein, deine Nachfahren. Und ich finde das mega krass. Und ich habe mir dann gedacht, hey, wie muss sich da Abraham fühlen in dem Moment? Ich habe dann mega geniales Versprechen, hey, das ganze Land da, das werden deine Nachfahren erben, aber erst in 400 Jahren. Und ich habe dann gedacht, ja, das konnte Gott Abraham zumuten, weil Abraham hatte einen großen Glauben. Und den ersten Teil seines Versprechens löste aber Gott natürlich auch zu Lebzeiten von Abraham ein, und zwar, dass er Kinder gezeugt hat mit seiner eigenen Frau, mit der Sarah, die sehr alt, in sehr hohem Alter schwanger wurde. Genau, ich hoffe, dass nicht jedes Versprechen, das wir bekommen, 400 Jahre warten muss. Nein, Spaß beiseite, das war eine ganz spezifische Zeit, eine ganz spezifische Person und eine ganz spezifische Verheißung für Abraham und für später das Volk Israel auch. Genau, noch ein paar Verse weiter oder Kapitel weiter. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm: Dein Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Euphratstrom, das ganze Gebiet der Keniter, Kenasiter und Kadmoniter, der Hethiter, Perisiter und Rephaiter, der Amoriter, Kananiter, Girgashiter und Jebusiter. Wir sehen hier nochmals explizit, dass Gott das immer wieder betont: Hey, das Land, das werde ich dir geben. Es ist so schon schwierig, das irgendwie zu lesen, wenn man es vor sich hat, aber wenn man dann noch hier vorne steht und dann auf dem glänzenden Bildschirm die ganzen Völkernamen, die sind schon noch schwierig. Ja? Um genau dieses Versprechen, was wir hier sehen, um dieses Versprechen reden wir im Buch Josua. Jetzt habe ich ausgemacht. Falsche Taste. Jetzt bin ich, glaube ich, zu weit. Hier war ich irgendwo. Genau. Gottes Bund mit Abraham bzw. Abraham. Jeder aus dem Volk Israel kannte das Versprechen. Das ganze Volk wartete auf die Einlösung dieses Versprechens. Sie warteten darauf, dass das Versprechen endlich ausgelebt werden kann, dass sie in die Verheißung endlich reingehen können. Wie gesagt, musste das Volk Israel 400 Jahre darauf warten, weil es war erst Abraham. Abraham hatte Isaak, dann kam Jakob und Jakob war dann später der Stammvater der Stämme Israels, der 12 Stämme, und die waren ja dann in Ägypten 400 Jahre lang. Aber in der ganzen Zeit haben sie das nicht vergessen. Jeder kannte das Versprechen, jeder wollte in das Versprechen rein, in die Verheißung rein. Am Ende der Zeit von Ägypten tritt Mose in Erscheinung, zieht mit dem Volk aus Ägypten aus, in die Wüste, ja, sie gehen ja durch Schilfmeer, gehen in die Wüste und dort muss dann aber eine Generation der Israeliten wieder sterben, weil sie halsstarrig waren, wir erinnern uns alle an das goldene Kalb, ja. Sie sind ausgezogen aus Ägypten durch Schilfmeer, Gott hat viele Wunder getan, hat sie versorgt, trotz allem haben sie ihn immer wieder vergessen und wollten teilweise sogar zurück in die Sklavenschaft. In die Sklavschaft. Ja, irgendwie so. Und dann übernimmt Josua die Führung über das Volk Israel. Ihr seht, wir haben uns jetzt so ganz grob quasi von Noah über Abraham, über Mose, der dann quasi in Ägypten in Erscheinung tritt, zu Josua durchgehangelt, ja. Und wir befinden uns jetzt ungefähr vor 3.500 Jahren im Buch Josua. Jetzt sind wir im Buch Josua und dort möchte ich noch vom Kapitel 3 ein paar Verse lesen. Und da steht geschrieben in Josua 3, Vers 5. Heiligt euch, denn morgen wird Jahwe in eurer Mitte Wunder tun. Am nächsten Tag bevor Josua den Priestern, nehmt die Bundeslade auf und zieht dem Volk voran. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Da sagte Jahwe zu Josua: Heute will ich anfangen, dich vor dem ganzen Volk Israel groß zu machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe, wie ich Mose zur Seite stand. Befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn ihr an den Rand des Wassers kommt, bleibt ihr im Jordan stehen. Ein paar Verse weiter. Nun brach das Volk auf, um durch den Jordan zu ziehen. An der Spitze des Zuges trugen die Priester die Bundeslade. Als sie ihre Füße ins Wasser setzten, der Jordan führte während der gesamten Erntezeit Hochwasser, da staute sich der Fluss sehr weit oben bei der Stadt Adam, in der Nähe von Zaretan. Dort richtete sich ein Damm auf und das Wasser, das zum Meer der Araber, dem Totmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So konnte das Volk gegenüber von Jericho trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Die Priester blieben mit der Bundeslade Jahwes mitten im Flussbett stehen, bis die ganze Nation den Jordan überschritten hatte. Ich zeige euch mal das Bild, oder? Kann man sich das ein bisschen besser vorstellen? Die Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen. Gott hat das Schilfmeer geteilt, ein riesiges Wunder getan. Und jetzt ist quasi Mose gestorben, Josua übernimmt die Führung und Gott will jetzt Josua auch quasi einsetzen oder dem Volk zeigen, hey, ich stehe voll und ganz hinter Josua. Und jetzt passiert eigentlich wieder was Ähnliches wie damals, als sie durch das Schilfmeer gezogen sind, dass Gott den ganzen Fluss aufstaut, oder? Und jetzt tragen die ja die Bundeslade. Was war denn nochmal in der Bundeslade drin? Wer weiß das noch? Genau, die 10 Gebote, oder? Die Steintafeln und das Ganze, die Bundeslade war aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen. Deswegen, ich glaube, das Bild passt nicht so ganz mit den 2 Jungs, die das tragen. Ich glaube, das waren ein paar mehr, weil die Steintafeln und das Ganze, die ganze Bundeslade, die war wahrscheinlich etwas schwer, um sie zu 2 zu tragen. Wahrscheinlich, ja, genau. Das hatten wir alles schon mal in den Predigten vorher. Ihr werdet nachher noch merken, warum ich darauf eingegangen bin. Aber ich glaube, wir haben so den ganzen Ablauf ein bisschen verstanden, bis hierhin, oder? Sie gehen jetzt durch den Jordan durch und haben dann ganz viele Städte zu erobern. Sie erobern dann Jericho, dann versuchen sie andere Städte wieder zu überfallen, haben dann Probleme. Und die ganzen Kapitel eigentlich, bis irgendwie Kapitel 12 oder noch weiter, geht es nur darum, sie greifen Städte an, gewinnen, verlieren aber auch mal wieder und nehmen aber sukzessive das ganze Land ein. Und als sie dann das Land eingenommen haben, dann sagt Gott zu Josua im Kapitel 13, Vers 6, verlose ruhig das ganze Land als Erbbesitz für Israel, wie ich es dir befohlen habe. Verteile es als bleibenden Besitz an die 9 Stämme und den halben Stamm Manasse. Nur dem Stamm Levi gab Mose keinen Erbbesitz. Ihm wurden die Opfergabe für Jahwe, den Gott Israels, als Anteil zugesichert. Ist jetzt noch recht spannend, oder? Die Jungs hier, die das hier durchtragen, das waren die Leviten, die Priester. Die hatten die Bundeslade zu tragen und sie waren dafür zuständig, die Opfer darzubringen im Tempel und waren eigentlich so ein Mittler zwischen dem Volk und Gott. Jetzt gehen sie ins Land rein, erobern das Land sukzessive. Das sehen wir hier, die Folie hatte, oder das Bild, die Karte hat der Eugen schon gezeigt. Sehen wir, dass das ganze Land dann per Los an die ganzen Stämme aufgeteilt wird. Aber, jetzt hängt das hier wieder, aber dem Stamm Levi, also den Leviten, den Priestern, die bekommen nichts. Also nicht nichts, aber sie bekommen kein Land. Und jetzt, genau, warum habe ich das alles gezeigt? Weil wir heute über einen Abschnitt lesen, wo es genau über die Leviten geht, unter anderem. Und das, was ich euch bis jetzt gezeigt habe, war eigentlich quasi die Vorbereitung zu den Kapiteln 20 und 21. Wir lesen jetzt quasi meinen Predigttext. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und ich habe euch noch nicht verwirrt. Genau, also die sind eingezogen ins verheißene Land, haben das Land eingenommen, haben das aufgeteilt. Nur die Leviten hatten noch kein Land bekommen. Und jetzt lesen wir im Kapitel 20 die Verse 1 bis 5. Und zwar steht da geschrieben, Jahwe sagte zu Josua, bestimmt jetzt die Asylstätte, von denen ich durch Mose zu euch gesprochen habe. Sie sollen demjenigen Schutz bieten, der aus Versehen ohne Vorsatz einen Menschen getötet hat. An diesen Orten ist er vor dem Bluträcher sicher. Er soll in eine dieser Städte fliehen und sich am Stadttor dem Ältestenrat stellen und seinen Fall schildern. Dann soll er in die Stadt aufgenommen werden und eine Unterkunft erhalten, wenn er von einem Bluträcher verfolgt wird. Darf er nicht ausgeliefert werden, denn er hat die Tat nicht vorsätzlich, sondern aus Versehen begangen. Es ist jetzt noch so ein Zwischeneinstub. Es geht gleich um die Leviten, oder? Um die Priester. Und jetzt geht es noch ganz kurz um die Asylstätte. Und jetzt stellt Gott eigentlich sicher, indem er zu Josua sagt, hey, wenn es Leute gibt, die aus Versehen jemanden getötet haben, mach da bitte Städte, die werden dann auch nachher genau bezeichnet, die und die und die Stadt, die soll die Leute aufnehmen, damit die nicht quasi einfach ermordet werden vom Bluträcher. Das ist einfach, wie soll ich sagen, ich denke, es macht Sinn. Ich habe mir dann so gedacht, hey, wie oft ist es damals passiert? Aber die haben wahrscheinlich, ja, die hatten noch keinen Kran, die hatten keinen Helm, die hatten, was weiß ich, keine Schutzausrüstung, wenn sie da irgendwas gewurstelt haben. Und ich glaube, dass es mal schneller passiert, dass irgendwie ein großer Stein auf jemanden gefallen ist oder irgendwie jemand von einem Viehwagen überfahren wurde, ich weiß doch auch nicht. Weil ich dachte mir dann so, ja, es passiert jetzt nicht so oft, dass Leute umkommen, weil sie aus Versehen jemand umgebracht hat. Aber da das dort so explizit aufgeführt war, dachte ich mir, das gab es wahrscheinlich damals etwas öfters. Aber Gott sind diese Leute nicht egal. Gott will sicherstellen, dass die eine Zuflucht haben, auch wenn sie einen Fehler gemacht haben. Und er will sicherstellen, dass sie einem ordentlichen Strafprozess zugeführt werden. Jetzt lesen wir weiter. Ich habe ein paar Verse übersprungen, einfach damit es nicht zu viel wird. Aber im Grundsatz war es klar mit den Asylstätten, glaube ich. Jetzt gehen wir ins Kapitel 21. Da lese ich auch nur einen kleinen Auszug davon vor. Es sind 45 Verse und wir beginnen bei Vers 1. Dann kamen die Sippenoberhäupter des Stammes Levi zum Priester Eleazar, zu Josua ben Nun und den Oberhäuptern der Stämme Israels. Das war in Shiloh im Land Kanaan. Sie sagten: Jahwe hat durch Mose befohlen, dass wir Städte bekommen sollen, in denen wir wohnen können und wo wir Weideland für unser Vieh haben. Da traten ihnen die Israeliten von ihrem Erbbesitz bestimmte Städte mit ihrem Weideland ab. Ein paar Verse weiter, oder eher am Ende des Kapitels. Alle Leviten erhielten zusammen 48 Städte im Stammesgebiet Israels mit Weideland. Jede dieser Städte war von Weideland umgeben. So gab Jahwe den Israeliten das ganze Land, das er ihren Vorfahren unter Eid versprochen hatte. Sie nahmen es in Besitz und siedelten sich darin an. Außerdem verschaffte ihnen Jahwe an allen Grenzen Ruhe, wie er es ihren Vorfahren unter Eid zugesagt hatte. Kein Feind konnte vor ihm bestehen. Er gab sie alle in ihre Gewalt. So hatte Jahwe alle seine Zusagen erfüllt. Keines seiner Versprechen an Israel war ausgeblieben. Alles traf ein. Das sind ganz zentrale Verse, die wir hier haben. Weil wir haben vorhin gesehen, er gab Abraham ganz viele Versprechen. Hey, du wirst ganz viele Kinder haben, du wirst eine Nation haben, die von dir abstammt, Könige werden von dir abstammen und du wirst das Land oder deine Nachfahren werden dieses Land erben. Und das trifft genau jetzt in diesen Versen ein, dass das Versprechen vollständig zutrifft, vollständig eintritt, vollständig eingelöst wird und dass das Volk Israel endlich in dem Versprechen leben kann, das Abraham viele Jahrhunderte zuvor gegeben wurde. Wir lassen das jetzt mal ganz kurz sacken. Ich trinke einen Schluck. Also das ist euch klar, oder? Dass das wirklich zentrale Verse hier sind. Jetzt wird das große Versprechen endlich eingelöst. Asylstätte und Levitenstätte. Die Asylstätte waren für Leute, die versehentlich jemanden getötet hatten. Die konnten dorthin flüchten, bekamen Asyl, konnten dort vor den Ältesten vorsprechen und konnten dann auch, wenn sie quasi beweisen konnten, dass das nicht vorsätzlich war, nach dem Tod, glaube ich, des Hohepriesters wieder aus der Stadt rausgehen in ihre alte Heimat. Er konnte halt je nachdem relativ lange gehen, je nachdem wie alt der Hohepriester war. Aber sie wurden nicht getötet und hatten Gnade in den Städten gefunden. Die Levitenstädte waren für den Stamm Levi, der keine eigenen Ländereien erhalten hatte. Wir haben gesehen, oder ich habe gesagt, eben die Jungs, die die Bundeslade durch den Jordan getragen haben, das waren die Leviten, das waren die Priester, die Mittler zwischen dem Volk Israel und Gott waren. Ich will jetzt aber noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wer sind die Leviten und warum haben sie kein Land erhalten? Wir gehen dazu zu der Zeit, als das Volk Israel in der Wüste war, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren, sind sie an die Wüste gegangen. Und dort steht geschrieben im 4. Buch Mose 18, Vers 6, seht, ich habe eure Brüder, die Leviten, von den Israeliten ausgesondert und euch als Geschenk für Jahwe übergeben, damit sie die Arbeit am Offenbarungszelt tun. Du und deine Söhne mit dir, ihr sollt den Priesterdienst am Altar und innerhalb des Vorhangs tun. Das Priesteramt habe ich euch als Geschenk übergeben. Jeder Unbefugte, der sich nähert, muss getötet werden. Jahwe sagte zu Aaron, pass auf, ich habe dir die Verwaltung der für mich bestimmten bestimmten Abgaben übertragen. Von allen heiligen Opfergaben der Israeliten habe ich dir und deinen Söhnen einen Anteil gegeben. Das gilt für alle Zeiten. Vielmehr sollen die Leviten die Arbeit am Offenbarungszelt tun und sie allein sollen die Verantwortung dafür tragen. Diese Ordnung gilt auch für die nachfolgenden Generationen. Aber einen Grundbesitz unter den Israeliten sollen sie nicht erhalten, denn ich habe ihnen den Zehnten der Israeliten gegeben, denn diese als Abgabe für Jahwe entrichten. Deshalb sagte ich, dass sie keinen Erbbesitz unter den Israeliten erhalten. Also wir sehen hier, als das Volk Israel in der Wüste ist, zeigt Gott oder sagt Gott, was genau die Aufgabe der Leviten, der Priester ist und sagt dann nochmal explizit, sie sollen keinen Grundbesitz, keinen Erbbesitz im verheißenen Land erhalten, denn sie bekommen den Zehnten, den die Israeliten abgeben, quasi die Opfergaben, davon können sie dann etwas haben. Und jetzt ist so die Frage, okay, sie bekommen keine Städte, was hat das genau für einen Hintergrund? Eben der Hintergrund ist, sie werden versorgt durch die Abgaben, die zu Gott kommen, die Opfergaben, aber andererseits müssen sie ja irgendwo wohnen. Sie müssen ja irgendwo ein Zuhause haben. Sie können ja nicht einfach, was weiß ich, auf der Straße leben. Und deswegen wurde ihnen diverse Städte zugewiesen, wo sie wohnen können. Und es macht Sinn, ich habe mir das, am Anfang habe ich es nicht ganz geblickt, warum die jetzt in verschiedene Städte gehen und dort wohnen, aber es ist ja ganz klar, sie tun den Dienst zwischen dem Volk und Gott und es ist ja schlecht, wenn sie nur an einem Ort im Land leben und alle müssen dann immer dorthin laufen, wenn sie irgendwie ein Opfer abgeben wollen. Deswegen wurden die auf ganz, ganz viele verschiedene Städte im Land verteilt. Ich habe es glaube vorgelesen, auf 45 oder 48 Städte. Und somit hatte das Volk Israel die Möglichkeit, an den Orten, wo sie gewohnt sind oder in der Nähe, auch quasi die Priester vorzufinden, Opfer zu geben und dort quasi die Beziehung zu Gott zu bauen. Genau, 48 Städte waren es. Gott hält seine Versprechen. Gott hat sein Versprechen an das Volk Israel eingehalten. Er hat auch Asylsuchende und die Leviten nicht vergessen. Gott ist auch uns treu. Und jetzt geht es eben um den Punkt, was hat das mit uns zu tun? Ich habe es eigentlich schon verraten. Gott ist auch uns treu. Und er gibt auch uns Versprechen in seinem Wort. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Es gab die Asylstätte, es gab die Levitenstätte. Das ganze Volk hat einen Platz gefunden im Land Israel und das Versprechen wurde komplett eingelöst. Und die Leviten hatten dann auch ihre Städte, wo sie wohnen konnten, wo sie dann entsprechend ihren Aufgaben nachgehen konnten. Und weil das eben halt 3.500 Jahre her ist, war für mich so die Frage, was hat es mit uns zu tun? Wo spricht das Ganze uns an? Und ich habe dann überlegt, was hat Gott uns für Versprechen gegeben? Und ich habe dann ein paar Bibelverse rausgesucht. Das sind nur einige wenige aus dem Neuen Testament. Und zwar können wir dort lesen, in Matthäus 7, Vers 7, bittet und Gott wird euch geben. Sucht und er lässt euch finden. Klopft an und er öffnet die Tür. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem öffnet er. Im Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Galater 3, Vers 22, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. 1. Johannes 2, Vers 24, Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Es sind jetzt nur ein paar Verse, aber Gott hat auch dir spezifisch und uns als Gemeinde sehr viele Versprechen gegeben. Er hat versprochen, dass er uns geben wird, dass er sich finden lässt, dass er die Tür öffnet, dass wenn wir bitten, dass wir empfangen. Er hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Das ist unsere Verheißung, in der wir leben dürfen, dass wir, wenn wir sterben, nicht tot sind, sondern in die Ewigkeit mit Gott zusammen sein dürfen, in der Ewigkeit. Die Versprechen, die wir da lesen, die gelten für uns genauso wie das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hatte, für das Volk Israel gezählt hat. Genauso gelten die Versprechen auch für uns heute, hier und jetzt. Wir haben einen Gott, der seine Zusagen hält und der gleiche ist, gestern wie auch heute. Und auch wir sind Priester. Wir lesen dazu im 1. Petrus 2, Vers 9, aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Deshalb ermahne ich euch, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn die kämpfen gegen euch. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Im neuen Bund, also im Neuen Testament, nachdem Jesus kam und für uns gestorben ist, danach wurden alle, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, zu Priestern. Wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, mit ihm lebst, dann bist du ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, du bist Teil eines heiligen Volkes, das Gott sich selbst erworben hat. Das gilt für dich hier, heute und jetzt. Früher, quasi als wir noch nicht mit Jesus gingen, waren wir nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Ist das nicht wunderbar? Wir sehen jetzt hier, was damals für die Leviten gegolten hat, für die Priester, dass Gott sie auch versorgt hat, ja, dass sie von den Opfergaben was erhielten, aber dass sie auch Städte erhielten, wo sie wohnen konnten, wo es ihnen gut ging. Genauso denkt Gott heute auch an dich und will, dass es dir gut geht. Er hat dich nicht vergessen. Und das Coole ist, wir haben einen ganz tollen Hohepriester, der über uns allen steht. Im Hebräer 4, Vers 14 steht, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der an allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Es ist ein bisschen verschachtelt formuliert, aber was hier steht, heißt, dass wir einen Hohepriester haben, einen Jesus haben, der uns versteht in unserer Schwachheit. Da steht, er ist versucht worden in ähnlicher Weise wie wir. Jesus wurde auch versucht. Er hat nicht gesündigt, aber er sieht uns und er versteht uns, wenn wir in eine Versuchung reinlaufen, wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen, ist er trotzdem gnädig. Und wir können mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich glaube, es ist immer so, wenn ich jetzt sage, hey, ihr seid Priester, dann denkt wahrscheinlich der ein oder andere so, was, ich doch nicht. Der meint die anderen, aber ich bin da viel zu schlecht oder habe gar keine Beziehung mit Gott, die ausreicht, damit man mich Priester nennen könnte. Doch, das gilt auch dir. Das gilt gerade dir, weil Jesus versteht, wie es dir geht. Und du darfst mit Freimütigkeit, du darfst in Freiheit vor den Thron kommen. Egal, was dir widerfahren ist, egal, was dir widerfahren wird, du darfst kommen. Du darfst zum Thron kommen und du darfst dich freuen, dass du ein Priester bist. Auch wir warten darauf, schlussendlich ins verheißene Land einzuziehen. Hebräer 13, Vers 14. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind hier in der Welt Fremde. Wir sind wie die Priester damals, so eine eigene Sippschaft, so ein eigenes Volk, das Volk der Leviten. So sind auch wir als Nachfolger Jesu ein eigenes Volk, das sich Gott berufen hat und über das Gott Freude hat. Aber auch wir leben noch in einer Zeit, bevor wir in der Ewigkeit mit Gott zusammen sein werden. Aber die Verheißung ist ganz klar. Es ist ganz klar, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Nicht aufgrund von unseren guten Taten, nicht aufgrund von dem, dass wir besonders schlau, intelligent sind oder dass wir mehr können als andere oder dass wir fehlerfrei sind, sondern aufgrund von dem, dass wir einen Hohepriester haben, der uns freigesetzt hat. Aufgrund von dem, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und den Weg zum Vater freigemacht hat. Geistliche Versorgung und Schutz. Gott stellte damals die geistliche Versorgung des Volkes sicher. Er gab den Schutzbedürftigen Zuflucht. Auch heute haben wir seine Versprechen und Zusagen, dass er bei uns ist. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage an das Weltende, oder? Sagt Jesus ja auch. Es gibt so viele gute Zusagen. Lasst uns daran festhalten. Er ist treu und er hält, was er verspricht. Lass dich von dem Gott, der Schutz gibt und der versorgt, einladen. Er meint es gut mit dir. Er sieht dich. Er weiß um dich. Er weiß genauso um dich, wie er damals um die Asylsuchenden und die Leviten Bescheid wusste. Er vergisst dich niemals. Du hast einen Platz bei Gott. Du hast einen Platz hier in seiner Gemeinde und wo du auch bist. Folge ihm nach und lass dich nicht ablenken von den Versprechen dieser Welt, den Werbeanzeigen, die dir schnelles Glück versprechen. Nur Gottes Zusagen und seine Versprechen halten ewig. Falls du den Gott, von dem ich heute gesprochen habe, nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, ihn kennenzulernen. Er ist ein unglaublicher Gott, der dich liebt, der dich kennt, der dich versteht und dem du wichtig bist. Falls du Gott bereits kennst, aber sein Versprechen nicht mehr glaubst, auch dann möchte ich dich ermutigen, an seine guten Versprechen, an seine Zusagen zu glauben. Denn seine Versprechen und seine Zusagen sind wahr und unveränderlich und gelten dir. Genau, jetzt bin ich am Ende meiner Predigt und möchte noch 2. Samuel 22, Vers 2 vorlesen. Er sprach, also David, zu Gott: Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich von Gewalttat befreit. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und wurde von meinen Feinden errettet. Gott ist unser Fels, er ist unsere Burg und er ist unser Retter. Und ich wollte einfach so ein bisschen eine Brücke schlagen von den Asylsuchenden und von den Leviten im Buch Josua zu uns. Denn Gott ist heute genauso wie damals unser Retter und unser Fels und unsere Burg. Und wenn du Gott nicht mehr glaubst, wenn du an seine Versprechen nicht glaubst, wenn du nicht an das ewige Leben mit Gott glaubst oder wenn du Gott noch nicht kennst, dann komm nachher nach vorne, dann können wir für dich beten, dann können wir auch beten, dass du Gottes Zusagen wieder glauben kannst. Amen.